Bevor wir mit dem Thema Liebe untereinander so allgemein beginnen, habe ich mir gedacht, rede ich über Thema Liebe mal in einer gewissen, ja, Enge, in einer Weise, dass es um Ehe geht. Wir haben ja immer mal Themen, wir hatten vor einiger Zeit das Thema Einsamkeit, was vielleicht mehr diejenigen betraf, die nicht verheiratet sind. Heute soll es um das Thema Ehe gehen und die grundsätzlichen Dinge, die Gott dazu gesagt hat. Es geht nicht darum, dass wir ein systematisches Gebilde heute Morgen aufbauen, sondern nur einen Einblick nehmen in eine grundsätzliche, aber eine von vielen Stellen in der Bibel, die dazu reden. Wir haben die Möglichkeit, unsere Vorstellung von Ehe mal zu überdenken, ob wir nun verheiratet sind oder nicht, oder unsere eigene Ehe auch zu überprüfen. Und ich bin gespannt. Bin gespannt, wie es Ihnen damit geht. Weil es mir nicht darum geht, eine möglichst zeitgemäße Art und Weise zu finden, wie man das dann irgendwie regeln könnte, sondern um mit Ihnen zu entdecken, wie Gott das geregelt hat. Und das kann emotional ganz schön hochgehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige jetzt schon gleich, wenn ich die Bibelstelle nur nenne, so einen Hals. Epheser 5. Und die beiden Schlagworte, von denen sich mancher vielleicht erschlagen fühlt, heißen Unterordnung und Liebe. Jetzt hoffe ich, dass wir alle wieder ein bisschen zurückgehen und uns ganz locker hinsetzen können. Ich möchte Sie mit hineinnehmen und gerade diejenigen, die vielleicht sagen, dieses patriarchalische Verständnis aus der Bibel, das muss man doch irgendwie abschütteln. Ich kenne das, habe das selbst mal bei einer Trauung so erlebt, dass ein Pfarrer sagte, also Leute, diese Stelle, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Paulus redet da von seiner Zeit. Und das muss man alles ganz anders verstehen. Es tut mir leid, verstehen Sie mich bitte nicht als überheblich, aber ich glaube, er hat die Stelle nicht verstanden. Wenn ich Epheser 5 lese, und ich hoffe, dass wir nachher darüber einer Meinung sind, dann werden wir entdecken, ich bin mal so dreist, vielleicht ist es jetzt von meiner Situation her formuliert, aber dann werden wir entdecken, dass das ein Geschenk an die Frau ist, was da steht, wenn wir den ganzen Text lesen und nicht nur die ersten drei Verse schlucken und die Bibel zuschmeißen. Ich bin gespannt, ob mir das gelingt. Und ich möchte zu allem sagen, dass Sie bitte das, was ich sage, nicht ex cathedra verstehen, so nach dem Motto, da kann man sowieso nichts dran rummachen. Ich bin nur ein Mensch und ich versuche Gottes Wort zu verstehen und ich gebe mir allergrößte Mühe, das in der Demut vor Gott zu tun und in dem Bitten darum, dass er mir zeigt, was er denkt und nicht das, was ich schon immer mal dachte. Aber darum gerade bitte ich Sie darum, dass Sie für sich persönlich die Bibel herauskramen, darüber nachdenken und danach lesen. Bevor wir uns den Versen widmen, noch zwei grundsätzliche Punkte. Es geht beim Nachdenken über Rollen in der Ehe auch darum, was jetzt wirklich Wahrheit ist. Nicht wer die bessere, lebbare, pragmatischere Einstellung hat, sondern was von Gott her gesagt ist und was deshalb Wahrheit ist. Und es geht, wenn wir die Bibel lesen, nicht darum, was Paulus meint oder was Petrus meint oder was Johannes meint. Es geht darum, was Gott meint. Und Gott sagt, dass er sich mit seiner ganzen Autorität hinter das stellt, was da geschrieben steht. Nochmal, Gott sagt, dass er sich mit seiner ganzen Autorität hinter das stellt, was da geschrieben steht. Wenn wir also Fragen und Anfragen haben, dann sollten wir nicht überlegen, na, wie hat Paulus da wohl von seiner Zeit her gedacht? Das ist nicht verkehrt, das anzudenken. Aber grundsätzlich geht es darum, den Inhalt zu erfassen und zu sagen, Herr Jesus, das hast du gesagt, wie gehe ich damit um? Wie habe ich das zu verstehen? Wenn Menschen solche Verse wie in Epheser 5 missbrauchen, was viel passiert ist, sie missbrauchen, wie es ihnen in den Kram passt, dann ist das das Problem von den Menschen und nicht das Problem Gottes. Dann ist nicht Gott das Problem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man wirklich einen dicken Hals bekommen kann, wenn man sieht, wie sowas gelebt wird. Oder wofür manche Leute solche Verse, die dort stehen, als Entschuldigung nehmen. Wenn Missbrauch getrieben wurde und wohl auch noch getrieben wird mit solchen Versen, die wir gleich lesen, dann heißt das trotzdem nicht, dass wir das Kind mit dem Bade oder anders Gottes Wort mit den Missdeutungen ausschütten dürfen. Wenn wir das tun, und ich sage es jetzt mal plump und einfach, dann erheben wir uns über Gott. Dann machen wir uns zu Göttern neben Gott, die besser wissen als Gott, wie Ehe gedacht ist. Die besser wissen als der Schöpfer, wie Ehe zu leben ist. Das ist so. Auch wenn das hart klingt und vielleicht auch hart ist. Aber Gott hat uns schließlich geschaffen. Gott hat Mann und Frau geschaffen und Gott hat gesagt, wie er sich das gedacht hat. Sie brauchen nicht nach dem zu leben, was Gott sagt. Aber erwarten Sie nicht Gottes Segen. Aber für die, die in den Segen Gottes, unter diesen Segen Gottes kommen möchten, auch in ihrer Ehe, und das hat noch weitere Auswirkungen, dazu ganz zum Schluss was, die diesen Segen Gottes erleben möchten in ihrer Ehe, dem bleibt nichts anderes, als so zu leben. Wenn Gott für sie verbindlich ist, dann auch sein Wort zu diesem Thema. Die Frage ist nur, was da wirklich steht. Der zweite Vorweggedanke: Wenn wir solche Verse anschauen, dann werden sich eine ganze Menge Fragen stellen nach den besonderen Fällen. Heute soll es um das Grundprinzip für die Ehe gehen. Darum, wie es sein soll und wie Gott sich das gedacht hat. Und dabei stellt sich eben natürlich die Frage nach all den Problemen, und davon gibt es eine ganze Reihe. Muss ich meine Rolle einnehmen, die Gott beschreibt, wenn mein Partner seine Rolle nicht einnimmt? Muss ich duckmäusern oder kriechen? Wie ist das, wenn der Mann Tyrann ist? Kann man das dann noch leben? Wie ist das, wenn die Frau immer nur querschießt und immer grundsätzlich schon mal eine andere Meinung hat, weil es eben dann die andere ist? Kann man das dann noch leben? Kann man als Mann seine Frau lieben? Das waren nur zwei Ausschnitte, das sollte jetzt nichts Repräsentatives sein. Wir werden diesen Fragen nicht nachgehen. Sonst könnten wir heute Abend noch Abendbrot zusammen essen. Es geht mir heute Morgen darum, und ich weiß, dass das verkürzt oder zumindest kurz ist, es geht mir heute darum, dass wir miteinander überlegen, wo Gott hinschießt mit den Gedanken, die er da hat. Und dass wir, wenn wir das grundsätzlich verstehen, dann überlegen, wie gehen wir mit Situationen um, die nun mal wirklich schwerer sind und die nicht so perfekt sind, wie das zum Ideal gehört. Gerade weil es Unmengen Problemsituationen gibt, reagieren die meisten von uns emotional auf dieses Thema. Und deswegen lade ich Sie zu etwas Riskantem ein. Dazu alle Aber hinten anzustellen für die nächste halbe Stunde oder so und zu Jesus zu sagen, vielleicht jetzt in der Stille das so konkret zu sagen, Jesus Christus, hilf mir bitte, durch deinen Heiligen Geist zu verstehen, wie du es meinst, ohne dass ich gleich wieder innerlich Einspruch erhebe. Wenn Sie wollen, wenn Sie mitmachen möchten, wollen wir also Gottes Gedanken nachdenken. Jetzt zu Epheser 5. Ich hoffe, Sie haben Nachsicht mit der langen Vorrede. Epheser 5, Vers 21. Ich lese die Verse nach der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Jetzt kommt der doppelt so lange Teil für die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus. Entschuldigung, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Da ist eine Menge drin. Und wie gesagt, werden wir uns nicht auf alles konzentrieren können heute Morgen. Aber ich möchte einige grundsätzliche Dinge dazu sagen. Sind wir denn völlig von der Rolle, wenn wir über die Rolle von Mann und Frau sprechen? Klingt das nicht doch sehr nach Altertum? Bevor wir diese beiden Schussrichtungen der Unterordnung und der Liebe darauf eingehen von Frau und Mann, möchte ich Ihnen nur einen Hinweis geben auf den Zusammenhang. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben und aufgeschlagen haben, nochmal den Vers 21. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Unterordnung wird, bevor hier über Unterordnung gesprochen wird, weiter als etwas Gegenseitiges beschrieben. Die Frau dem Mann, der Mann der Frau. Es geht hier in keiner Weise um irgendein Duckmäusertum und ein Durchkriechen. Davon steht da nichts. Es geht darum, dass man sich gegenseitig unterordnet. Und in Bezug auf die Liebe, die dann in Richtung Mann so betont wird, also für den Mann in Richtung Frau, da können wir im gleichen Kapitel auch was lesen. Kapitel 5, Vers 2. Da heißt es, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Da geht es auch an alle. Wandelt in der Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer. Es zählt für beide in der Ehe. Unterordnung ist an beide genannt und für beide gesagt und Liebe auch. Aber dann geht Gott doch konkret nochmal darauf ein, dass es in der Rollenverteilung und nicht im Wert, sondern in der Rollenverteilung bei Mann und Frau bestimmte Schwerpunkte gibt. Ich möchte das für die Frau so zusammenfassen und lese nochmal die drei Verse vorher. Ordnet euch untereinander unter in der Furcht Christi, also in Abhängigkeit von Jesus, alles im Gehorsam gegenüber Jesus. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn oder wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Die Frau, so möchte ich es mal sagen, die Frau soll dem Ehemann als von Gott eingesetzten und vor Gott verantwortlichen Leiter der Ehe, der Familie anerkennen. Entschuldigung, das mit dem Husten ist heute schlechter, als ich dachte. Vorher ging es ganz gut. Nochmal. Die Frau soll dem Ehemann als von Gott eingesetzten und vor Gott verantwortlichen Leiter der Ehe, Familie anerkennen. Es geht um Leitung. Etwas, was wir eigentlich alle akzeptieren, ohne große Probleme. Wir wissen, dass in jeder Firma ein Leiter da sein muss, wenn es kein Chaos gibt. Wir wissen, dass in jedem Verein ein Leiter da sein muss. Und da geht es nicht darum, dass einer was besser kann oder dass einer mehr wert ist. Es geht darum, dass einer verantwortlich ist und dass von diesem Verantwortlichen Rechenschaft gefordert wird. Und es ist oft so, dass die Leute, die in der Rangordnung in dem Sinne in einer Abteilung unten drunter sind, mehr Ahnung haben. Das ist gar keine Seltenheit. Es geht also nicht darum, wer etwas besser kann. Es geht noch nicht mal darum, wer fähiger wäre für irgendetwas. Es geht darum, dass Gott in seiner Souveränität, in seiner Schöpfung gesagt hat, dass er will, dass der Mann der Leiter in Ehe und Familie ist. Da muss man überlegen, was gute Leitung ist. Wir werden gleich noch die ganze Sache, falls Sie jetzt schon ein bisschen Spannung erleben, glaube ich, wieder runterfahren können. Aber so ist das und da geht auch nichts dran vorbei. Gott hat dem Mann Leitung und Verantwortung gegeben. Der Mann ist der, von dem Gott Rechenschaft fordert. Wissen Sie noch die erste Frage, die Gott dem Menschen gestellt hat? Soweit ich das in Erinnerung habe, hieß die: Adam, wo bist du? Angefangen hatte die ganze Geschichte anders. Und Adam hatte mitgezogen. Da geht es jetzt auch nicht um Wertung. Aber Gott spricht Adam an im Garten Eden und sagt: Adam, wo bist du? Ich habe ein Problem mit dir. Du bist deiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Gott erwartet vom Mann, dass er in allem Gottes Willen entsprechend leitet in der Familie. Genauso wie Jesus es will. In allen Situationen, zu allen Zeiten, unter allen Umständen. Und er erwartet dann, dass die Frau sich in allem leiten lässt. Vorausgesetzt, wir reden von Leitung, nicht vorausgesetzt. Es kommt dann darauf an, was wir unter Leitung verstehen. Leitung heißt eben nicht Tyrannei und heißt nicht Augen zu und durch und die eigene Meinung durchsetzen. Leitung im positiven Sinne heißt, dass ich miteinander in der Ehe darum ringe, das Gute und das Richtige herauszufinden, Gottes Willen zu finden. Und wenn ich weiß, dass meine Frau vielleicht in vielen, vielleicht in mehr Gebieten als ich einfach mehr Ahnung hat und weiser ist, dann bedeutet die Leitung, dass ich akzeptiere, was sie denkt. Nicht nur das akzeptiere, sondern das auch umsetze und dass ich bereit bin, ihren Gedanken zu folgen und entsprechend zu entscheiden. Gute Leitung zeichnet sich dadurch aus, dass sie lernfähig ist, Argumente anhört und sich überzeugen lässt. Und so wachsen Entscheidungen in der Ehe. Wir reden von dem Ideal gemeinsam. Man redet miteinander darüber, was man tut. Und wenn wirklich ein Punkt kommt, wo der eine sagt, nee, so, und der andere sagt, nee, so, dann sind wir an einem Punkt, wo überall da, wo 50-50% eben gegeneinander stehen, die Frage nach der Entscheidung dann weiter offen bleibt. Und Gott sagt, in der Familie und in der Ehe fordere ich Rechenschaft vom Mann für das, was geschieht. Nicht, dass die Frau keine Verantwortung hätte, aber für die Gesamtheit fordere ich Rechenschaft von dir. Und darum, so will ich es mal ausdrücken, hat der Mann die Last der Entscheidung. Manche mögen es als Recht sehen, man kann es auch als Last sehen. Weil der Mann, auch wenn er unsicher ist, gerade stehen muss vor Gott für das, was geschieht. Die Frau soll dem Mann Hilfe sein. Das Wort Gehilfin, was man so liest, in manchen Übersetzungen, ist für uns heute wahrscheinlich ein bisschen missverständlich. Es geht um Ergänzung, um gegenseitige Ergänzung. Und die Frau soll den Mann auch in dieser Verantwortung ergänzen und ihm helfen, seiner Aufgabe vor Gott gerecht zu werden, seine Leitung anerkennen und dem zuarbeiten, dass Gottes Wille getan wird. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das so zu beschreiben, dass Sie merken, dass Gottes Absicht damit positiv ist. Wir reden nicht davon, dass es oft missbraucht wird. Moment. Wir reden davon, dass Gottes Absicht absolut positiv ist. Und dass er dem Mann die Last der Verantwortung auch zur letzten Entscheidung gibt. Unterstützen Sie, wenn Sie verheiratet sind, Ihren Mann darin? Stellen Sie sich Ehe so vor, als Frau? Unterstützen Sie Ihren Mann, Gottes Willen entsprechende Entscheidungen zu treffen und die Familie nach Gottes Willen zu leiten? Das ist der eine Teil, der kürzere Teil in der Bibel, die drei Verse. Da geht es um die Unterordnung der Frau, die Einordnung der Frau in Gottes Schöpfungsordnung und in Gottes Worte und Haltung zur Ehe. Wie schwer oder wie leicht das zu leben ist, hängt unheimlich direkt davon ab, wie der Mann seine Rolle wahrnimmt. Und ich würde sagen, für mich persönlich beim Lesen, jetzt kommt's dicke. Ich persönlich finde das äußerst schwer, was da kommt. Und ich sage das nicht, weil ich Mann bin und diese Verantwortung habe und möchte das schön schwer malen und das für die Frauen leicht malen. Das ist überhaupt nicht mein Interesse. Ich will Ihnen nur sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich fühle mich total überfordert, wenn ich lese, was Gott von mir will. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wie hat Christus denn die Gemeinde geliebt? Wie hat er sich denn hingegeben? Nochmal Kapitel 5, Vers 2. Und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer. Geliebt bis in den Tod. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was Hingabe bedeutet. Da heißt es Aufgabe, Opferung seiner selbst für eine Sache, Idee oder Person. Sinnverwandt sind Demut und Opfer. Liebe verheiratete Männer, Gott sagt Ihnen, dass Sie sich Ihrer Frau völlig hingeben. Dass Sie sie so lieben, dass sie alles tun, was ihnen möglich ist, um ihr Freude zu machen, um ihr Liebe auszudrücken, um ihr Wünsche zu erfüllen in der Furcht Christi. Also alles in Abhängigkeit von Gott natürlich. Aber dass sie sich selbst völlig aufgeben in dem Bereich der Ehe, in diesem Bezug und sagen, ich bin ganz für dich da. Was ich tue, hat meine Ausrichtung für dich. Gibt es jemanden, der das macht? Gäbe es jemanden, dem es leicht fällt? Bitte melden Sie sich jetzt nicht, das wird peinlich. Völlige Aufopferung für das Heil und das Wohl der Frau. Völlige Aufopferung nicht auf Umwegen an den Job, damit die Frau es gut hat. Nicht an das Hobby, damit ich entspannt bin und die Frau es darum gut hat. Nicht die Hingabe ans Ausruhen, nicht an den Garten, nicht an das Auto, sondern an die Frau. Auch nicht an die Kinder, sondern an die Frau. Merken Sie diese Spannung? Wenn man das auf einen Punkt bringen möchte, so wie ich diese Verse verstehe, heißt das, dass der Mann bereit ist, sich völlig aufzuopfern, um seiner Frau jeden Wunsch zu erfüllen und ihr in jeder Weise Liebe zu zeigen, sofern das Ganze mit Gottes Willen zu vereinbaren ist. Also wenn sie sich nicht durch das Verhalten, das sie gegenüber ihrer Frau zeigen, aus Gottes Willen heraus bewegen, in anderen Dingen, dann haben sie alles zu tun, um ihrer Frau zu dienen. Das ist die Unterordnung des Mannes unter die Frau. Merken wir hier, was rabiat ist? Ist Paulus ein Männerfeind? Oder redet er nur Gottes Wort? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns emotional von dem lösen, was an Missdeutung da ist. Ich glaube, wenn man diese Verse wirklich liest und schaut, was dahinter steckt, dann hat man keine Chance für irgendeine Tyrannei oder für herrschsüchtige Männerschaft oder Ehemann sein. Und dann sieht man, dass Gott das rausschreit, wie versündigt sich Tausende und Millionen von Männern in ihrer Ehe in den letzten Jahrhunderten haben. Es ist grausam, wie das verkehrt wird, was Gott sagt. Der Mann bleibt Leiter, aber ein Leiter, der so von Liebe geprägt ist, dass das Leben von Vers 22 bis Vers 24 für die Frau eigentlich zum Vergnügen wird, würde ich mal sagen. Sie dürfen mich nachher berichtigen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, das rüberzubringen, aber ich lasse mir dafür Zeit, weil ich denke, dass es wichtig ist und weil wir wahrscheinlich alle unheimlich viel anderes im Kopf haben durch Erfahrung, vielleicht sogar durch Vorbilder unserer Eltern. Dass man sagt, nee, mit so einem Bibelvers kannst du mir nicht kommen. Ich habe erlebt, was das für Tyrannei und was das für Schmerz bereitet. Vielleicht sagt mancher, ich erlebe das noch. Gott nimmt sie als Mann an die Kandare und sagt, hör mal Freundchen, ich habe mit dir zu reden. Lebst du so? Wie sieht es aus mit der Zeit? Mit ihrer Zeit, die sie sich der Frau widmen, die sie ihr hingeben? Würde ihre Frau ihre Motivation, ihr Verhalten so beschreiben, dass sie sich aufopfern? Wenn sie nicht sicher sind, fragen sie doch mal. Würde ihre Frau sagen, mein Mann tut alles, um herauszufinden, was Gottes Wille ist und um mich glücklich zu machen? Kann ihre Frau das aus Überzeugung sagen? Ich habe meiner Frau heute Morgen gesagt, hör nicht so gut zu drüben bei den Kindern. Ich komme unter Zugzwang. Aber diesen Zugzwang verspüre ich auch so. In dem Vergleich Vers 26 und 27, wo von Christus und der Gemeinde geredet wird, wird deutlich, dass Christus alles daran gibt, um die Braut, so kommt das Bild, die Gemeinde, die auch Teil seines Leibes ist, das Bild kommt später nochmal, so hinzustellen, so zu fördern und so mit ihr zusammen zu sein, dass sie vor Gott heilig und tadellos ist. Die Männer haben Rechenschaft abzulegen, nicht allein, aber auch Rechenschaft abzulegen für das geistliche Leben in der Ehe, für das geistliche Leben der Frau und das der Familie, neben dem Ehren. Und das macht mir manchmal zu schaffen. Wenn meine Frau Probleme hat, Zeit und Ruhe für ihre persönliche Stille mit Gott zu finden, dann fragt Gott mich. Wenn die Arbeit und die Anstrengung mit den Kindern überhand nimmt und die Kräfte zu Ende sind, habe ich die Verantwortung dafür, dass dieser Zustand nicht so bleibt und eigentlich erst gar nicht so eintritt? Sorge ich eigentlich dafür, dass meine Frau nicht nur Windeln wechselt, malt oder Dädä sagt und Rechenaufgaben aus der zweiten oder vierten Klasse macht? Dass sie auch Zeit hat mit einer guten Freundin? Dass sie überhaupt Zeit hat, Beziehungen zu pflegen? Sorge ich dafür, dass wir Zeit miteinander haben? Zeit zum Erzählen für das, was man nicht mal eben in einer halben Stunde zwischendurch zu bereden ist, was man bereden kann? Dass wir Zeit zum Austausch für die Gedankenwelt und über das Reden über Gefühle hat? Gefühle, die man nicht so schnell erklären kann? Ein Stück erste Liebe und Verliebtheit leben und auffrischen? Gott fragt mich und Gott fragt sie als Mann. Geschieht das? Es ist manchmal nicht einfach, sowas zu leben, oder eigentlich immer nicht einfach. Wir persönlich sind dankbar, dass wir als Eltern noch Eltern haben, denen wir unsere Kinder gerne anvertrauen, wo unsere Kinder gerne sind, die sie völlig in unserem Sinn erziehen und nach dem, was wir möchten. So dass wir uns miteinander Zeit nehmen können, um das zu pflegen. Und das haben wir bitter nötig. Es ist nicht jeder in der glücklichen Lage, das in der Familie regeln zu können. Eigentlich sind es wenig, die das können. Aber wo nehmen wir als Männer die Verantwortung wahr, dafür zu sorgen, Beziehungen zu anderen einzugehen, dass dafür Freiraum bleibt, dass eine Frau wirklich auch Ehe lebt und Beziehungen leben kann und nicht abgeschottet ist? Ich empfinde das als eine Riesenherausforderung. Hier steht in den nächsten Versen noch ein weiterer Vergleich, den ich kurz ansprechen möchte. Da heißt es ab Vers 28: So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. So ist das Bild im Korintherbrief. Jesus das Haupt und wir als Christen die Glieder. Wir bilden zusammen einen Leib. Vers 31 und 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir wollen uns jetzt nicht um diesen letzten Satz kümmern im Moment, sondern um diesen Vergleich, der da gezogen wird. Ich möchte Folgendes dazu sagen. Wer meint, dass er etwas von sich verlieren würde, der Mann, der meint, dass er etwas von sich verlieren würde, wenn er sich für seine Frau und seine Familie aufopfert, der hat nicht kapiert, was Ehe ist. Wenn Sie meinen, dass Sie irgendwas verlieren, dass Sie irgendwas abgeben müssten, was Ihnen eigentlich zusteht, wenn Sie sich aufopfern für Ihre Frau, dann haben Sie nicht kapiert, was Liebe und was Ehe ist. Und nicht nur Sie. Das geht mir auch so. Ich habe doch auch mal ein Recht darauf, mag der Mann denken. Jesus will, dass der Mann anders denkt. Darum spricht er von aufopfernder Hingabe. Und wenn der Mann entsprechend lebt, so wie Jesus das möchte, dann denke ich, wird die Frau die empfangene Liebe für die empfangene Liebe so dankbar sein, dass sie sich große Mühe gibt, ihrem Mann Freude zu machen. Den Freiraum beim Aufopfern bekomme ich von meiner Frau geschenkt. Den habe ich mir nicht zu nehmen. Solche Männer braucht das Land. Solche Männer braucht das Land, und mit solchen Männern, so wage ich das einzuschätzen, ist die Grundlage für eine glückliche Ehe gegeben. Und dann braucht man über die ersten drei Verse hier kaum mehr zu diskutieren. Oder? Wenn ich Epheser 5 lese, dann bleibe ich ab Vers 25 hängen. Wenn ich als Mann anfange, Vers 22 bis 24, also die Unterordnung, einzuklagen, dann habe ich viel nicht begriffen. Ich soll durch Liebe ausdrücken, was Jesus mir ausgedrückt hat. Ich hatte ganz zu Anfang die Bemerkung gemacht, dass zum Schluss nochmal deutlich wird, was das auch mit Gemeinde zu tun hat. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen nochmal und ein paar Verse hochschauen, dann möchte ich Ihnen was sagen, was Sie so im Deutschen wahrscheinlich nicht sehen können, weil die Sätze zu lang wären. Da heißt es, ab Vers 17 in Epheser 5, ich lese ab Vers 15, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, woran Ausschweifung ist. Und jetzt kommt ein Satz, von dem alles abhängt, was wir eben gelesen haben. Da heißt es, sondern werdet voll Geistes. Damit ist nicht eine IQ gemeint, sondern damit werdet voll Heiligen Geistes. indem ihr, Vers 19, zueinander redet, indem ihr singt und spielt, da sind jeweils noch andere Sachen dazwischen, indem ihr alle Zeit und für alles dem Gott und Vater Dank sagt, indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christus, die Frauen, so heißt es da, verstehen Sie? Werdet voll Geistes, indem ihr euch unterordnet. Der Epheserbrief beschreibt, wie wir als Gemeinde leben sollen. Und hier wird deutlich, dass Gottes Wirken in der Gemeinde abhängt davon, ob wir das leben in unseren Ehen oder nicht. Wenn wir voll Geistes werden wollen, wenn wir Gott bitten, dass er uns leitet, dass er uns Weisheit gibt, dann fragt Gott zurück, und, wie lebst du? Bist du bereit, anzunehmen, was ich dir gesagt habe? Da, wo wir uns auflehnen in den Ehen gegen Gottes Ordnung, blockieren wir Gottes Wirken rund um uns herum. Und wenn wir in den christlichen Gemeinden, in unseren Ehen, mehr Probleme haben manchmal als manche andere, die Jesus überhaupt nicht kennen, dann sehen wir davon die Auswirkungen. Sind wir dann noch einladend? Wir reden von dem Frieden, den Jesus uns gibt und streiten uns? Merken Sie, welche Auswirkungen das hat? Wir Ehepartner sind miteinander dafür verantwortlich, dass Gott auch in der Gemeinde wirken kann. Aber nicht nur in der Gemeinde. Das geistliche Leben in ihrer Familie, auch der Segen für ihre Kinder, wenn sie welche haben, hängt davon ab, ob sie das leben. Wir blockieren Gott, wenn wir dazu nicht bereit sind. Es geht nicht darum, dass es uns morgen leicht fällt und dass es ab morgen gelingt. Die Frage, die Gott an Sie stellt und auch jetzt stellt, ist, ob Sie bereit sind, nach Gottes Weisung zu leben. Da geht Weisung aus vom Berg Zion. Leben wir Gottes Wege? Und das ist im Grunde genommen keine Mahnpredigt Gottes, sondern der Weg zur Freiheit und zu einer glücklichen Ehe. Und wenn Sie das Gefühl nicht haben, dann bitte ich Sie, dass Sie einfach immer wieder darüber lesen und nachdenken. Wir haben jetzt nicht über die Probleme gesprochen, die entstehen, wenn einer seine Rolle nicht einnehmen will. Sie werden selbst wissen, dass es jetzt nicht mehr geht. Es sind spät genug. Es wird auch nicht nächsten Sonntag schon sein, aber ich werde mir Mühe geben, die Zeit dazu zu nehmen. Aber ich wünsche uns, dass wir das kapieren. Ich meine das jetzt nicht abwerten, sondern dass wir das wirklich begreifen, dass wir das von Gott her begreifen, dass dieses Gebet wahr wird, falls Sie es gesprochen haben. Herr Jesus, hilf mir, dass ich verstehe, wie du es meinst. Dass ich Abstand gewinne von meinem dauernden Aber, Aber, Aber. Dass ich anfange zu leben, wie du das möchtest. Und ich gebe Ihnen Schrift und Bibel, dass Gott sie segnen wird. Selbst wenn sie einseitig anfangen.